Radio 1. Das Berlinale-Thema.
Wir reden heute auch wieder über eins unserer Lieblingsthemen bei eigentlich jeder Berlinale, und zwar über das Essen. Sie wissen, das kulinarische Kino ist zu einer wuchtigen Nebenveranstaltung hier der Berlinale mindestens geworden. Und selbstverständlich hat das Ganze hier nicht immer einfach nur tatsächlich eine kulinarische Dimension im Sinne von, das ist aber alles lecker und oh, wie toll, was für Leute kommen hier aus aller Welt und kochen für uns, sondern das Ganze ist natürlich auch immer politisch gemeint durchaus, oder zumindest so, dass man sich den einen oder anderen Gedanken über das Essen macht. Bei mir ist jetzt ein Wissenschaftler, ein Autor, der sich qua Beruf ganz viel Gedanken nicht nur über das Essen macht, sondern das Essen im politischen Zusammenhang. So heißt sein Buch Politik des Essens, wovon die Welt von morgen lebt. Harald Lemke ist bei mir. Er ist Gastrosoph an der Uni Lüneburg und an der Uni Salzburg. Und da müssen Sie vielleicht zuerst mal erklären, Herr Lemke, was ist denn Gastrosophie?
Gastrosophie ist zunächst einmal nur ein anderer Begriff für eine philosophische Annäherung an das globale Nahrungsgeschehen.
Das globale Nahrungsgeschehen heißt, das ist so wahnsinnig weit weg von mir persönlich, weil ich ja habe ja nur mein ganz normales territoriales Jörg-Nahrungsgeschehen. Und das ist das, was alle 6 Milliarden Menschen essen.
Ja, in der Tat. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die auffällt, wenn man wie ich aus der Philosophie kommt und erstmal feststellt, wie kommt es eigentlich, dass die Philosophen darüber nicht nachdenken, obwohl wir über das Essen uns permanent zur Welt verhalten. Einerseits ist Essen das, was bei uns auf dem Tisch, auf dem Teller liegt, und gleichzeitig eben das Besondere daran, dass wir über das Essen ganz viel Geschehen in der Welt, Landwirtschaft, Verarbeitung, Industrie, die Struktur der Stadt eingreifen, über diesen kleinen Akt des Essens. Das finde ich schon erstmal philosophisch bemerkenswert.
Inwiefern habe ich heute Morgen über mein Rühreibrötchen eingegriffen?
Naja gut, das fällt ja nicht vom Himmel, ne? Also das ist irgendwo produziert worden, da gab es irgendwo Tiere, die das produziert haben, da gab es Menschen, die haben das hierher geschleppt, Leute, die das für sie gekocht haben, oder wenn sie es selber gekocht haben, weiß ich nicht.
Habe ich.
Haben sie selber gekocht, immerhin. Ja. Okay, aber mit anderen Worten ist es klar, immer mehr Menschen sehen, dass unsere Lebensmittel von irgendwoher kommen, auf eine bestimmte Art und Weise produziert werden. Und die Sache wird politisch einfach dadurch, dass die Art und Weise, wie wir momentan weltweit, regional, international Nahrung produzieren, ist nicht die intelligenteste Art.
Aha. Sondern was ist daran unintelligent?
Naja, Stichwort industrielle Landwirtschaft, wenn man jetzt mal einfach so von Anfang der Nahrungskette beginnt. Wir schütten sehr viel künstliche Agrarchemikalien auf die Pflanzen, damit die wachsen. Wir holen sehr viel Erdöl aus der Erde, um die ganze Maschinerie zu betanken, die dann uns mit Nahrungsenergie versorgt. Also man muss sich das mal klar machen. Wir brauchen mehr Energie, um Nahrungsenergie zu produzieren. Also man würde ja denken, okay, Lebensmittelproduktion über die Landwirtschaft geht so, dass wir Sonnenenergie transferieren in Nahrungsenergie.
Relativ kurz. Aber da gibt es ja mittlerweile, weil Sie das jetzt so global sagen, da gibt es ja mittlerweile einen ganzen Literaturzweig dazu, weil Leute sagen, kürzlich erst im ARD-Presseclub mehrere Autoren, die dann auch gesagt haben, ja, ganz so einfach ist es natürlich nicht, weil man muss ja 80 Millionen Leute ernähren. Und das ist ja nicht, dass, wenn man das zentral schalten will, dann müsste man ja das ganze Wirtschaftssystem insofern ändern, dass man dann auf Planwirtschaft umwandeln muss.
Nee, Planwirtschaft ist, glaube ich, nicht die Idee.
Aber wie soll man das, wenn man das freie Spiel des Marktes weiterhin beibehalten will, wie soll man dann zentral steuern, wie das Essen, wie die Nahrungsmittelherstellung intelligenter gemacht werden soll?
Es soll nicht zentral geregelt werden. Das Stichwort ist, glaube ich, die Deglobalisierung. Also natürlich wollen wir nicht verzichten auf Kaffee und Bananen, also auf Dinge zum Beispiel, die nicht in unseren Breitengraden wachsen. Das schon. Aber es spricht nichts dagegen, dass wir die Nahrungsproduktion stärker regionalisieren. Also bisher, es macht gar keinen Sinn, dass wir zum Beispiel Tomaten, die bei uns hier wachsen können, ja, von einem anderen Teil aus der Welt holen, mit den ganzen Problemen, die damit verbunden sind. Das macht keinen Sinn. Das hat sich historisch entwickelt, aber wir sind, glaube ich, mittlerweile an so einem Punkt, wo wir darüber nachdenken müssen, ob das so sinnvoll ist.
Aber jetzt gibt es ja schon Ansätze, weil wir könnten jetzt, wenn wir von hier aus von unserem Bus 10 Minuten Fußmarsch gehen würden, wären wir im Margot, dem Feinschmecker-Restaurant von Herrn Hofmann, und der lässt mittlerweile, also der steht mal abgesehen davon, dass er größtenteils vegetarische, also neungängiges vegetarisches Menü hat, lässt der alte Rüben pflanzen, nicht weit weg von hier, also etwas außerhalb von Berlin. Das ist, also mir scheint das so, als würden Sie eine Sache sprechen, wo Sie oben auf dem Wellenkamm des Trends sitzen.
In der Tat. Also Herr Hoffmann praktiziert im Grunde genommen das, was ein kleines Wunder darstellt, denn wir haben Alternativen zur industriellen Landwirtschaft. Es wäre ja dramatisch, wenn wir, aber es könnte auch sein, dass wir gar keine Alternativen haben zu dem, wie wir in den letzten 200 Jahren Nahrung produzieren. Aber zum Glück ist es so, wir können umstellen auf solche kleinteiligen biologischen Produktionsweisen, die überall auf der Welt jetzt praktisch den Beweis erbringen, dass wir anders uns ernähren können.
Aber Sie sagen ja, Sie sind kommen von der Philosophie und sind, also die Gastrosophie ist ja interdisziplinär, mehrere Disziplinen. Aber wenn man aus der Philosophie kommt, hat man immer das größere Bild im Kopf, die größere Idee dahinter. Das wird oft von den Leuten, die was anderes vertreten als Sie, gesagt, dass dahinter so eine romantisierende Vorstellung steht. Da ist der Bauer mit seinem Hut, da sind seine 6 Schweine und seine 8 Kühe. Dahin gibt es doch keinen Weg zurück.
Nein, Weg zurück nicht. Im Gegenteil, wir müssen noch sehr viel agronomische, also landwirtschaftliche Forschung betreiben, um die Anbaumethoden auch entsprechend zu überdenken und die naturwissenschaftlichen Analysen auch, was geht mit welchen Pflanzen, was brauchen die. Also da ist auch sehr viel Forschung zu tun, das wurde bisher vernachlässigt. Also von daher ist ein Zurück gar nicht der Punkt. Ein Stück weit dann schon. Das zeigt jetzt Urban Gardening als globale Bewegung.
Das bedeutet, dass Leute in Städten anpflanzen, züchten auf Balkonen, auf Dachterrassen. Das meint Urban Gardening.
Das meint Urban Gardening, die Neuerfindung von Städtern überall auf der Welt als Teilzeitbauern, wenn man so will. Also was wir gerade erleben, ist die Renaissance des Bauerntums, aber nicht sozusagen der Landidiotie, wie Marx das genannt hat in dem 19. Jahrhundert, sondern das ist direkt verbunden mit kosmopolitischen Identitäten und Lebensweisen, ja.
Und das ist eine Sache, Herr Lemke, die werden Sie auch besprechen mit Carlo Petrini morgen von Slow Food. Das ist wahrscheinlich eine Sache, die Ihnen sehr nahe liegt, dass man das Essen, was man isst, auch genießt, dass man sich klar ist, was man da isst, dass man sich da mal einen kleinen Moment verinnerlicht, okay, muss ich jetzt wirklich so ein riesen Fleischstück mir dahin packen oder kann das auch mal ein fantastisches Gemüse aus der Region sein? Geht das genau in Ihre Richtung oder sagen Sie da, das ist Ihnen zu lukullisch?
Nein, gar nicht. Das geht in meine Richtung. Ich glaube, ich nutze da die Philosophie als sagen die Instanz in unserer Gesellschaft, die solche Werte Diskussionen führen kann, dass wir anders denken und eine andere Haltung zum Leben entwickeln. Das kann die Philosophie jetzt in dem Bereich, wie wir uns ernähren sollten, nicht getan. Und ich arbeite jetzt daran, dass das stattfindet. Und ich habe mit Slow Food, mit Petrini natürlich auch einen natürlichen Verbündeten.
Und Carlo Petrini wird Harald Lemke morgen treffen, meine Damen und Herren. Und zwar im Spiegelzelt um 17 Uhr zur Tea Time im Rahmen des kulinarischen Kinos. Das sollten Sie sich womöglich nicht entgehen lassen oder wenigstens das Buch lesen. Vielen Dank an Harald Lemke und vielen Dank an das kulinarische Kino für diese weitere tolle Möglichkeit.